Vielen Dank, Herr Clement. Ihre Einleitung mit der russischen Seele, das ist ja wie Winkelmann, das Land der Griechen mit der Seele suchen. Das hatten wir schon mal vor 150 Jahren.
Aber das ist von einem russischen
Ja, klar. Ja, klar. Ist ja vollständig richtig. Ich würde gerne am Anfang Herrn Steininger etwas widersprechen. Also jedenfalls für den Bundestag gilt nicht, dass es nur entweder oder gibt. Wir diskutieren sehr intensiv, also es gibt nicht nur die Russlandversteher und irgendwie die Gegner, die jetzt noch mehr Sanktionen wollen. Ich bin gerade gebeten worden, für die CDU-Fraktion ein neues Russlandpapier zu schreiben und da steht vieles von dem drin. Der Ausgangspunkt ist klar, wir brauchen ein besseres Verhältnis zu Russland. Wir sind darauf angewiesen, was Sicherheit angeht, was das gemeinsame europäische Haus angeht. Das ist so trivial, dass wir das gar nicht besprechen müssen hier. Die Analyse, mit der wir anfangen müssen, ist, dass unsere Ostpolitik, das gilt in Bezug auf Russland, aber auch Belarus und Ukraine, in Scherben liegt. Andererseits liegt aber auch die russische Westpolitik in Scherben, das muss man auch sagen. Und jetzt muss man gucken, was man daraus macht und wie man das macht. Wir haben es ja zu tun, da kann ich an Herrn Peschke anknüpfen, mit einem völkerrechtswidrigen Vorgehen, mit auch massiven militärischen Drohungen, die Ansagen, die aus Moskau gemacht wurden. Also wenn wir wollen, können wir auch bis Kiew durchmarschieren und wenn es nötig ist, auch bis Warschau. Das heißt, die NATO hat und musste reagieren, das ging nicht anders. Sie hat sehr vorsichtig reagiert. Sie hat nicht in einer Weise reagiert, dass dadurch eine Bedrohung Russlands entsteht. Das ist das eine, also dieser alte Hamel-Ansatz und andererseits das weitreichende Angebot für eine Kooperation. Die russische Wirtschaft sieht nicht sehr gut aus. Wir haben, das sind die Zahlen aus Russland, eine ziemlich signifikante Deindustrialisierung. Wir haben einen sich erweiternden technologischen Rückstand. Das können Sie an allen Parametern ablesen. Das heißt, wir brauchen eigentlich das, was ich glaube Steinmeier mal als erstes vor vielen Jahren vorgeschlagen haben, eine Modernisierungspartnerschaft. Das wäre das Gegebene auch aus russischer Sicht. Man müsste... Das ist, das haben wir schon seit 2 Jahren aber gesagt, öffentlich, eine Situation schaffen der Lösung der Ukraine-Krise mit einer Win-Win-Win-Situation, wo keiner als Verlierer vom Platz geht, wo jeder so viel Anreize hat, zu einem kooperativen Verhältnis zurückzukehren, dass es auch funktioniert. Für Russland gibt es vieles, die Zone von Wladiwostok bis Lissabon. Da wäre ich gar nicht so pessimistisch, wie Sie sagen. Die Kanzlerin hat das mal vor ein paar Monaten sogar gesagt. Wenn man sich einigen würde, wäre das auf der Tagesordnung. Was hält uns davon ab, die strategischen Energiebeziehungen, die ja für Russland und für Europa von vitalem Interesse ist, endlich dauerhaft und nachhaltig zu lösen, mithilfe der Pipelines, die durch die Ukraine gehen und vieles andere mehr. Modernisierungspartnerschaft, Visafreiheit. Es gibt wahnsinnig viel. Russland verbrennt unglaublich viel Geld. Allein der Syrien-Konflikt kostet, glaube ich, täglich 2 Millionen Dollar, was nicht sehr viel Freude macht. Die ganzen eingefrorenen Konflikte, Krim, Donbass und die vielen anderen, kosten unproduktives Geld für Russland. Das könnte man gemeinsam sehr viel sinnvoller verwenden. Aber das große Problem ist die Unberechenbarkeit. Sie haben es gesagt, Herr Peschke hat es gesagt, Herr Clement hat es gesagt. Wir wissen nicht, wohin die wollen. Wir können viele Vorschläge machen, aber zum Tanzen bedarf es immer 2 Parteien. Und wir sehen im Moment nicht, es gibt 0 Bewegung in der Ostukraine. Und deshalb bleibt uns im Moment nichts anderes übrig, als fantasievoll Alternativen zu formulieren, Russland Angebote zu machen und zu versuchen, ich will gar nicht auf die vielen Fehler eingehen, die auch der Westen gemacht hat mit seiner transformativen Außenpolitik. Ich habe da hinten Frau Fischer gesehen, mit der wir das lange jetzt diskutiert haben. Die Vorstellung, wir könnten unser Gesellschaftsmodell aufzwingen, also zu sagen, es gibt Incentives, es gibt wirtschaftliche Zusammenarbeit, es gibt auch Geld gegen gesellschaftliche Veränderungen. Dieses Modell ist gescheitert. Auch die östliche Partnerschaft der Europäischen Union ist grandios gescheitert. Das musste Russland als geostrategische Initiative verstehen und das haben wir nicht verstanden. Auch all das, was im Zusammenhang mit der Assoziierung der Ukraine bis 2013 gemacht wurde, war eine Abfolge von Fehlern, nicht nur der Europäischen Union, sondern auch unserer eigenen deutschen Außenpolitik. Das reicht, glaube ich, erstmal. Sie gucken konsterniert.
Ich habe eine Nachfrage. Sie sagen, man müsste. Was ist denn die Voraussetzung, dass man könnte?
Na, können tun wir schon, aber wir brauchen ja jemanden, der in irgendeiner Weise darauf eingeht. Wir müssen die militärischen Spannungen, damit fängt es an, vertrauensbildende Maßnahmen. Das wird ja auf diskreten Kanälen im Moment diskutiert. Was kann man mal? Steinmeier hat einen Vorschlag gemacht, Rüstungskontrolle. Die Russen haben diskret den Vorschlag gemacht, man könnte so eine Art Krisenstab zwischen Russland und der NATO etablieren, um gefährliche Situationen zu entschärfen. Überflüge von russischen Kampfflugzeugen über irgendwelche Kriegsschiffe, amerikanische Kriegsschiffe in der Ostsee. Da muss ja nur mal einer einen falschen Knopf drücken oder die Nerven verlieren und dann kann man einen Krieg auslösen. Irgendein kluger Mann hat mal gesagt, jeder Idiot, jeder Trottel kann einen Krieg auslösen. Das ist ganz einfach. Es ist viel schwieriger, einen Krieg zu verhindern. Das heißt, wir müssen die Angebote machen, wir müssen das Thema transformative Außenpolitik nun endlich mal begraben. In meiner Partei hieß das immer wertebezogene Außenpolitik, die wir nur sehr selektiv angewendet haben. Bei China oder Saudi-Arabien haben wir sie nicht angewendet, wo die Menschenrechtslage sehr viel anstrengender ist als in Belarus oder als in Russland. Ich habe mal im Auswärtigen Ausschuss das Gedankenspiel gemacht. Ich sage, wenn in der Zeitung stünde morgen die größten europäischen Öl- und Gasreserven in Weißrussland entdeckt, dann wird es keine 8 Wochen dauern und dann wird Herr Lukaschenko mit klingendem Spiel im Kanzleramt empfangen. Was ist denn der Unterschied zwischen Nazarbayev und Lukaschenko? Nazarbayev wird empfangen, Lukaschenko machen wir Sanktionen. Das ist keine glaubwürdige Außenpolitik, das sind Doppelstandards. So, davon müssen wir uns befreien. Das hat nichts zu tun mit der Frage der Verfolgung von Menschenrechten. Natürlich müssen wir immer darauf hinweisen, aber wir können die Einhaltung bestimmter demokratischer Standards, die wir für richtig halten, oder Dänemark oder Schweden oder Holland, nicht zur Bedingung für Außenpolitik machen. Sonst können wir mit 3/4 der Staaten dieser Welt kein vernünftiges Verhältnis mehr haben. Und wir können nicht sagen, ich habe das mal überspitzt gesagt, also bevor Putin nicht die Homo-Ehe eingeführt hat, darf er nicht mitspielen. Das führt zu nichts. Das würde auch manchen bei uns zu weit gehen, ja.